D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ich begrüße euch, ihr Film- und Serienhäschen, an diesem verdammt sonnigen Dienstagabend. Es ist schweineheiß hier in Berlin. Ich wünsche euch ähnlich sommerliche Temperaturen überall da, wo ihr uns auch gerade hört. Und überrasche euch heute Abend mit einer Sensation. Nichts weniger als das ist es, worüber wir heute Abend reden, nämlich einen Film, der am Donnerstag in den Kinos startet. Der heißt Kartoffelsalat. Klingt erstmal nicht so geistreich, man muss aber wissen, was dahinter steckt, nämlich eine ganze Rotte von extrem erfolgreichen YouTubern, angeführt von Fresh Torge, der auch das Drehbuch zu diesem Film zumindest mitgeschrieben hat. YouTuber, die sich also gedacht haben, raus aus unserem YouTube-Kanal und rauf auf die große Leinwand. Diese Trash-Komödie heißt, wie gesagt, Kartoffelsalat, startet Donnerstag. Vergangenen Sonntag war Premiere auf dem Plattenland in Schleswig-Holstein. 5.000 Fans waren da. Davon können Premieren wie beispielsweise die Avengers oder so nur träumen. Über diesen Film reden wir heute Abend und wir sprechen auch mit dem, der dran mitgeschrieben hat und die Hauptrolle spielt, nämlich eben jenem Fresh Torge. Wir sind zum Telefonieren heute Abend verabredet, bin ich sehr gespannt drauf. Außerdem haben wir einen neuen, wo ich eben schon Avengers erwähnt habe, beiläufig, einen neuen Marvel-Superhelden im Kino, den kleinen Ameisenmann Ant-Man. Weiß nicht, ob ihr die Geschichten kennt. Das ist so ein Typ, der kann halt so groß sein wie ein Mensch, ganz normal, aber mit seinem super Kampfanzug auch so klein wie eine Ameise, dabei aber trotzdem wahnsinnig stark sein. Das soll der neue große Wurf von Marvel werden, im Augenblick zumindest im Sommer. Der Superheld, ob er das wirklich sein kann, werden kann, da gucken wir auch drauf heute Abend. Dann habe ich noch Christian Ulmen für euch, der ab Donnerstag im Film ist, mit einer Tragikomödie, die heißt Becks letzter Sommer. Hat mir auch ganz gut gefallen, möchte ich euch vorstellen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Film-News der Woche, wo es unter anderem Neuigkeiten von Game of Thrones gibt. Also genug zu besprechen für die nächsten 55 Minuten. Ich freue mich, dass ihr da seid. Habt einen schönen Dienstagabend mit mir.
D-Radio Wissen.
1 minus.
Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, was?
2 plus.
Oh, Scheiße.
Oh Mann, ich bin schon so schlecht zu machen.
2. Maike, eine 1. Leo, eine 1. Leo Hinrichs. Du die 1 und du die 6. Hätte mich auch gewundert.
Denn dieser Leo heißt nicht Leo Hinrichs, sondern Leo Weiß und ist jetzt nicht so der allerbeste Schüler. Es geht um den Film Kartoffelsalat. Ich hatte es eingangs erwähnt, der Kinofilm, der übermorgen startet, in dem diverse YouTuber die Hauptrollen spielen. Mitgeschrieben hat ihn Fresh Torge, einer der bekanntesten und beliebtesten YouTuber, hat 1,5 Abonnenten auf seinen diversen Kanälen, die er bei YouTube bespielt. Der hat das Drehbuch mitgeschrieben mit ein paar anderen zusammen und spielt auch die Hauptrolle, nämlich eben diesen Leo Weiß, der nun nicht so gerade der allerbeste Schüler ist. Er gilt laut Skript offiziell als Klassenältester. Das ist auch durchaus sinnvoll, denn Fresh Torge ist im wahren Leben 26 Jahre alt. Wenn man da einen Schüler spielt, dann ist man schon vielleicht so in der Klasse auch der Gesichtsälteste. Er ist der Klassenälteste, aber er ist einfach nicht der beliebteste an seiner Schule, hat da permanent auch Ärger und deshalb denken sich seine Eltern, ach, wäre doch eine Spitzenidee, wenn wir den quasi umschulen und an so eine totale Katastrophenschule schicken, also weg vom Elite-Gymnasium an eine Katastrophenschule und da gibt es unter anderem diesen Lehrer, der so nett die Zensuren verteilt an die Schüler, der übrigens gespielt wird, witzigerweise von Wolfgang Barrow, den kennt der eine oder andere vielleicht unabsichtlich aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, der spielt diesen schmierigen Anwalt Joe Gerner seit gefühlt 400 Jahren. Der spielt also in dieser neuen Schule, der spielt also in der alten Schule sozusagen den Lehrer, der auch ein Grund dafür ist, dass Leo die Schule am Ende wechselt. Und da gibt es diverse witzige Unterrichtsszenarien, wie auch zum Beispiel den Sexualkundeunterricht.
Wir schließen heute die Evolution des Menschen und beginnen mit Sexualkunde.
Das hatten wir doch schon in der 7.
Ja, aber seitdem hat sich viel verändert. Als ihr noch in der 7. wart, da durften ja nur Männer und Frauen den Geschlechtsakt vollziehen. Aber heutzutage, da dürfen ja auch Frauen und Frauen, Männer und Männer, zwei Frauen und ein Mann, drei Männer und ein Schaf. Ja, egal.
Ja, egal ist genau das Stichwort, denn dieser Film ist tatsächlich von vorne bis hinten ziemlicher Trash. Das ist aber natürlich auch gewollt letzten Endes. Denn wenn eines in diesem Film wiedererkennbar sein soll, dann die Leidenschaft vieler YouTuber einfach ihr eigenes Ding zu machen und auch ihren eigenen Humor zu verfolgen. Das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit geworden von Fresh Torge und vielen anderen bekannten YouTubern, die in diesem Film auftauchen. Iblali zum Beispiel oder Ytitty oder Dagi B. Einige davon, will nicht zu viel verraten, seht ihr im Film in teilweise absurden, sehr lustigen Rollen. Interessant wird es einfach in dem Augenblick, als Leo an dieser neuen Schule ankommt, auch da wieder der Außenseiter ist, bis eine ganz merkwürdige, ja, Seuche ausbricht an dieser Schule und die Schüler anfangen, sich ganz merkwürdig zu verwandeln in so blassgesichtige Typen mit milchigen Augen und die sich permanent erbrechen und die Arme so nach vorne strecken beim Laufen. Sind natürlich keine Zombies, ne? Darf man in dem Film überhaupt gar nicht sagen. Also irgendein komischer Virus ist da ausgebrochen, der alle Schüler verändert und das ist dann Leos große Chance, quasi zum Held der Schule zu werden und alle zu retten. In anderen Nebenrollen, Wolfgang Barrow aus GZSZ hatte ich erwähnt, in anderen Nebenrollen seht ihr unter anderem Otto Waalkes, der diesen Film auch mitproduziert hat. Otto Waalkes als Otto Waalkes, denn was anderes spielt er ja nun seit 40 Jahren nicht, aber auch als solcher in der Rolle eines Polizisten durchaus lustig. Ich habe lange mit mir gerungen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich diesen Film total dämlich oder total cool finde und habe mir dann einfach erlaubt, beides zu finden. Also es gibt natürlich Szenen im Film, die sind so gewollt dilettantisch und platt, dass man denken kann, ja. So, es gibt dann aber auch wieder andere Szenen, wo es einem echt die Füße weghaut und man denkt, wie geil gemacht ist das denn? Also wenn man Trash mag, dann ist der Film auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ihr solltet nur, wie sage ich es politisch korrekt, ihr solltet nur vielleicht keinen professionell gemachten Zombie-Film erwarten, sondern ja, etwas, was letzten Endes, und das trifft es vielleicht ganz gut, auch als Spielfilm auf so einem YouTube-Kanal laufen könnte. Diesen Look wollten sie unbedingt haben, diesen Look haben sie auch umgesetzt und das sehr gut gemacht und ich möchte das gleich noch ein bisschen vertiefen, ich möchte ein bisschen mehr drüber erfahren, über die Machart, wie überhaupt diese ganze Idee entstanden ist, dass eine Rotte von YouTubern sagt, okay, wir haben Riesenerfolg auf YouTube, haben Millionen von Abonnenten, lasst uns doch einfach mal gucken, ob man das nicht auch im Kino feiern kann mit den Leuten. Am Sonntagabend war die Premiere von Kartoffelsalat, dem YouTuber-Kinofilm, der jetzt am Donnerstag startet. Eine Premiere nicht in Hamburg, Berlin, Köln oder München, sondern in dem kleinen Städtchen Heide in Schleswig-Holstein. Warum das so war, werden wir vielleicht noch klären. Auf jeden Fall war da die Hölle los. 5000 Fans, 5000 Abonnenten der YouTube-Stars im Ausnahmezustand. Also wirklich eine Masse an Fans, wie man bei vielen großen Premieren der Avengers oder selbst den Hobbit-Filmen wirklich nur davon träumen könnte. Und die waren unter anderem auch wegen ihm da. Torge Ulrich, besser bekannt als Fresh Torge. Und der ist jetzt tatsächlich Gott sei Dank am Telefon. Einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, hallo.
Dass du überhaupt schon wieder fit bist nach diesem anstrengenden Wochenende.
Ja, das wundert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, was da am Wochenende gewesen ist. Ich möchte gerne ein bisschen trotzdem einen Schritt zurückgehen mit dir zusammen. Wie ging das los mit YouTube und Fresh Torge?
Das war eigentlich, war das nur so eine Idee, dass ich mal Videos für Freunde hochlade. Also ich habe so auf Partys gefilmt und habe das dann hochgeladen und habe dann gemerkt, dass sich das eben auch andere Leute angucken und hatte dann eben die Idee, auch mal Sketche zu machen. Und ja, die haben sich dann recht viele angeguckt, 5.000, 6.000 Leute so in den ersten Wochen und das war natürlich der Hammer. Und dann habe ich einfach weitergemacht, seit 8 Jahren jetzt.
Was war das für eine Reaktion bei dir? Erinnerst du dich noch, als du gemerkt hast, das interessiert ja doch ein paar mehr Leute als nur meine besten Kumpels und Mutti?
Ja, das war eigentlich, bin ich ganz gelassen gewesen, weil ich dachte so, okay, das war jetzt ein Glückstreffer, so mal so ein Video. Und da habe ich damals noch gesagt, oh, wenn das mal so ein paar Monate hält und ich das so ein paar Monate mal machen könnte, dann wäre das ja mal ganz lustig. Also ich habe da in keinster Weise dran gedacht, dass ich da irgendwann mal Geld mit verdienen würde oder dass es irgendwann mal sozusagen mein Beruf wird oder so. Also.
Ja, wenn man dann innerhalb von ein paar Jahren, so wie du jetzt, über den Daumen 1,5 Millionen Fans hat und das ja auch noch schwarz auf weiß, das sind ja keine Fans, die ihr euch ausdenkt, sondern das steht ja wirklich da. wie bleibt man da auf dem Boden?
Oh, das ist nicht schwer. Also mir fällt das zumindest nicht schwer. Also was bei mir immer super ist, ich bin zum Beispiel in meiner Heimat geblieben. Viele ziehen ja immer nach Köln, in die Medienhauptstadt. Ich wohne immer noch im Norden, in Westeburen. Ich habe hier meine Familie. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich habe jahrelang noch als Erzieher gearbeitet, neben YouTube. Also das fällt mir nicht schwer. Also ich habe da auch Freunde, die mir dann sagen würden, ey Torge, du wirst irgendwie zum Arschloch. Pass mal auf, na, komm mal wieder runter. Also das ist ganz gut so.
Du wirst zum Zombie. Beruhige
genau,
dich.
Richtig.
Ja, genau. Aber sag mal, hat sich das, habe ich mich häufiger schon gefragt, nicht nur bei dir, sondern auch bei den anderen, die da so erfolgreich sind, hat sich das Schreiben von Stories oder Gags oder Sketchen, wie auch immer, hat sich das verändert oder verändert sich das, wenn man weiß, dass man irgendwo auch ein Publikum zu bedienen hat?
Sicherlich, ja. Also man, das ist immer so eine Mischung. Ich bin jetzt auch 26, meine Zielgruppe ist ja doch noch ein bisschen jünger. Man muss so einen Mittelweg finden aus dem, was ich selber lustig finde und aus dem, wo ich eben weiß, dass die Zielgruppe das toll findet.
Ja.
Das ist aber nicht schwer, weil teilweise, wenn man es dann aufnimmt, findet man selber auch wieder so dämlich, dass man irgendwie doch wieder drüber lachen kann. Also das ist immer unterschiedlich.
Wie gehst du damit um, wenn Fans dich auf der Straße anquatschen oder ankreischen?
Oh, das ist eigentlich immer ganz nett. Also viele glauben immer, die sind total hysterisch und fallen dann in Ohnmacht oder sowas. Das ist eigentlich nicht so. Also die bleiben ganz cool, freuen sich, wenn sie ein Foto machen können und dann kann ich auch weitergehen. Also das ist überhaupt kein Problem. Das ist alles ziemlich locker.
Also ihr musstet nicht irgendwann mal so eine YouTuber- oder YT-Selbsthilfegruppe gründen, so du mit den anderen zusammen, irgendwie, dass ihr euch so im Stuhlkreis mal zusammensetzt und auch mal drüber redet.
Nee, absolut nicht. Und hätten wir das nicht gewollt, dann hätten wir, was weiß ich, Maurer werden müssen oder sowas. Also wir wussten ja in dem Moment, wo wir weitermachen mit diesen ganzen YouTube-Videos und wo die ersten Leute uns dann anquatschen, wussten wir ja, dass das dann irgendwann mehr werden würde. Von daher dürfen wir uns da auch nicht drüber beschweren. Das gehört halt dazu dann.
Mehr werden ist ein gutes Stichwort. Joyce, Iblali, Dagi B, Bibi, Simon Dessieu, YTT, das sind alles Leute, die jetzt auch den Weg zusammen mit dir gegangen sind, raus aus dem YouTube-Kanal, rauf auf die Leinwand. Wie und wann kam die Idee, tatsächlich so weit zu gehen und zu sagen, wir sind hier so erfolgreich auf YouTube, warum machen wir nicht mal einen Kinofilm?
Die kam letztes Jahr im August, da saßen wir in so einem kleinen Dorf hier im Norden zusammen, also mit einem Kumpel, das ist der Regisseur Michael Pate, und dann hatten wir so die Idee, lass doch mal zusammen einen Film machen. Da hatten wir doch gar nicht die Idee, dass wir einen YouTube-Film oder sowas machen, sondern einfach lass mal irgendwas machen. Und dann habe ich das Drehbuch geschrieben und auch da noch gar keinen Gedanken daran gefasst, dass das mal ein YouTube-Film werden würde. Mhm. Und da habe ich überlegt, okay, wer könnte vielleicht mitspielen? Und alle, die ich kannte, waren irgendwie hauptsächlich YouTuber. Und da habe ich einen Kumpel von mir angerufen, den Phil von YTT, und der hat sofort zugesagt. Und alle anderen, die ich kannte, habe ich auch angerufen. Und das ging dann innerhalb von ein paar Tagen, dass wir irgendwie so alle sagten, ey, cool, wir haben Bock, wir machen mit und wir sind dabei und es ist ein lustiges Projekt.
Wie war das mit einem Mal nicht mehr, böse gesagt, gegenseitig um Abonnenten kämpfen zu müssen, sondern wirklich dann miteinander zu arbeiten?
Das war total geil. Also viele sagen uns ja immer so nach, so wie wir können uns alle nicht ab. Also in dem, ich weiß, die Drehtage waren hier teilweise einen ganzen Monat und viele YouTuber, wir haben alle sozusagen in eine große Hütte gesteckt, in ein Ferienhaus. Da haben alle YouTuber aus verschiedenen Netzwerken, aus verschiedenen Ecken, also sei es nun die Beauty-Leute oder die Comedy-Leute zusammen drin gewohnt und die Stimmung war super, super geil. Wir haben nach dem Dreh noch gefeiert, fast jeden Abend. Also das gab überhaupt keine Probleme, das war total klasse.
Das ist doch alles nur dieser ganze Film, ne? Ist doch nur ein Vorwand, um hinter der Fassade die Weltherrschaft zu übernehmen. Oder?
Ganz genau, das haben wir uns gedacht, richtig, also ab dem 23., also diesen Donnerstag kommt er ja raus, werden ganz schreckliche Dinge passieren. Ja, du hast es erkannt, ganz genau so wird es sein. Ja.
Sag mal, warum dieses Thema Schule, Zombies in einer Schule, da wittert man natürlich schon eine gewisse Zielgruppenorientiertheit, weil das ja nun auch der Lebensalltag ein Großteil eurer Zielgruppe einfach ist, oder?
Klar, wir wären ja jetzt blöd, wenn wir einen Film machen würden über das transatlantische Freihandelsabkommen, was unsere Zielgruppe in keinster Weise interessiert. Da haben wir natürlich die Schule genommen. Schule bietet sich immer an, das ist total, man kann super lustige Sachen in der Schule machen. Wir haben da aber einen Humor reingesteckt, der auch für Ältere absolut interessant ist. Also alle die Filme so wie Die nackte Kanone oder Airplane Top Secret, die das gerne mögen, das ist der Humor, den wir in Kartoffelsalat auch reingebracht haben.
Ich habe so als Schlagwort mir so ein bisschen als Randnotiz dran geschrieben, Anarcho-Komödie oder Anarcho-Zombie-Komödie, weil was ich ganz cool fand, dass ihr jetzt nicht hingegangen seid und gesagt habt, okay, wie würde denn Matthias Schweighöfer diesen Film machen,
sondern
dass ihr schon diese YouTube-Handschrift, also auch ein bisschen dieses, und ich meine das so liebevoll, wie man das nur meinen kann, auch dieses Stümperhafte schon drin lassen wolltet, oder?
Absolut. Das ist, also wir schämen uns auch nicht zu sagen, das ist ein Trash-Film. In keinster Weise. Da sind wir auch so rangegangen. Wenn wir jetzt versucht hätten, einen ernsthaften Film zu machen und noch mit einer tiefen Message und wir wollen das Kino revolutionieren, um Gottes Willen, das wäre alles nach hinten losgegangen. Also wir wissen um unsere Möglichkeiten. Wir haben ganz klar gesagt, das, was wir auf YouTube machen, das wollen wir jetzt qualitativ besser auf die Kinoleinwand bringen. Und das haben wir absolut geschafft. Das ist der YouTube-Humor. Es ist absolut anarchisch. Sowas hat man, glaube ich, noch nie im Kino gesehen, was da Donnerstag auf die Leute losgelassen wird. Und die einen werden es hassen, die anderen werden es lieben.
Erzähl noch mal kurz für alle, die, und das werden die meisten sein, die nicht dabei sein konnten. Ihr hattet am Wochenende Premiere des Films. Beschreib bitte mal, was da los gewesen ist.
Boah, ja, das kann man kaum beschreiben. Also man musste, also wenn ich das jetzt erzähle, wäre das ein bisschen, ich will mich damit irgendwie aufbauschen oder sowas, aber Otto Waalkes hat selber gesagt und auch derjenige, der alle Events für Otto Waalkes organisiert, der hat gesagt, sowas haben die noch nie erlebt. Selbst bei Mission Impossible oder bei den Star Wars Premieren ist das nicht so abgegangen, haben die erzählt, wie bei dem, was da in Heide passiert ist bei Kartoffelsalat. Da waren knapp 5000 Fans, die komplett ausgerastet sind. Wir haben das ja in Heide gemacht, im Norden, in einer kleinen Stadt, weil Berlin, Essen, Wien, die hatten alle Angst vor diesem großen Fanansturm und haben das innerhalb von einer Woche im Norden alles organisiert.
Das wollte ich noch anfügen, damit es nicht so klingt, als würdest du einen auf dicke Hose machen. Das haben wir natürlich auch alle mitgekriegt, dass normalerweise hier in Berlin viele Premieren stattfinden, das weiß jeder. Und plötzlich hieß es, die Stadt ist raus, die Stadt ist raus, die hatten alle Schiss vor Fanansturm.
Ja, das ist richtig. Also das ist ganz merkwürdig. Ein Johnny Depp oder Brad Pitt, die können ihre Premieren machen, aber die Stadt hat uns dann wirklich nochmal schriftlich gesagt, es tut uns leid, mit denen ist das möglich, aber wenn YouTuber auf einen Haufen kommen, dann ist in der Stadt Ausnahmezustand. Das hat man letztens mit Ape Crime gesehen, als der ganze, ich glaube, Kuhfürstendamm gesperrt wurde oder sowas.
Exakt.
Also das ist unfassbar, was da los ist. Und selbst hier auf dem Land, wo wirklich keine Menschen leben eigentlich, sind 5000 Leute gekommen. Sowas haben wir noch nie erlebt. Also das ist wirklich verrückt, was da passiert gerade.
5000 Leute oder 5000 Zombies? Habt ihr es genau sehen können?
Ja, wir haben es teilweise gesehen und auch gerochen. Es waren einige Zombies dabei. Aber der Großteil waren dann doch Zuschauer, die sich den Film gerne ansehen möchten am Donnerstag.
Torge, das ist ein Riesenerfolg gewesen bei der Premiere. Wir sind gespannt, was der Film ab Donnerstag im Kino anrichtet. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie es weitergeht? Also ihr werdet sicherlich eure YouTube-Kanäle alle weiter pflegen. Aber geht das so ein bisschen in Richtung Blut geleckt, also jetzt schon?
Nee, also wo wir uns wirklich sicher sind, das ist aber auch das Einzige, ist, dass wir auf jeden Fall bei YouTube erstmal bleiben werden. Und alles, was so drumherum passiert, sei das nun Kino oder mach Fernsehen oder sowas, das sind so, ich sag mal so Ausflüge. Wir werden bei YouTube bleiben und egal, wie der Film jetzt einschlägt oder nicht, wir werden bei YouTube bleiben und gucken einfach, was dann passiert.
Fresh Torge, auch bekannt als Torge Ulrich, zumindest in seiner Heimat. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Viel Erfolg ab Donnerstag im Kino. Ach so, vielleicht eine Frage noch. Warum zum Henker Kartoffelsalat?
Hast du den Untertitel denn nicht gelesen? Da steht doch nicht Frage.
Ja, genau deshalb tue ich es ja.
Ja, das ist so gar nicht so doof von dir. Es ist nicht das, was es auch. Also wir bekommen ja mal gesagt, dass die Leute sagen, Kartoffelsalat, da ist irgendwie ein Virus, der ist vergiftet oder sowas. Das ist es nicht. Also du wirst überrascht sein, sagen wir mal so.
Kartoffelsalat, neuer Untertitel. Es ist nicht das, wonach es aussieht.
Sehr gut, perfekt. Ich danke dir dafür.
Vielen Dank, Torge. Viel Erfolg, viel Spaß.
Dankeschön.
Und auf bald.
Alles klar, vielen Dank, tschüss.
Die Radio Wissen.
Film News.
Emma Watson beinahe entführt.
Was erstmal wie ein schlechter PR-Gag klingt, soll tatsächlich wahr sein. Emma Watson, uns allen noch bestens bekannt als Hermine aus Harry Potter, soll beim aktuellen Dreh des Films Beauty and the Beast beinahe entführt worden sein. Es handele sich um zwei osteuropäische Mitarbeiter einer Reinigungsfirma am Londoner Drehort, die diesen Plan während einer Taxifahrt besprachen. In ihrer Landessprache. Was sie nicht bedachten, der Londoner Taxifahrer verstand jedes Wort, kam aus demselben Land wie die beiden. Sofort nach der Fahrt informierte der seinen Chef und der wiederum das Filmstudio. Das Ende vom Lied: Emma Watson bewegt sich in London derzeit nur noch mit mehreren Leibwächtern durch die Gegend und hat sich persönlich bei dem Taxifahrer bedankt, der ihr vielleicht das Leben gerettet hat. Es reicht. Sein zweiter 007-Film Spectre ist noch gar nicht im Kino. Da zieht Regisseur Sam Mendes die Reißleine. Einen dritten Bond werde er persönlich nach Skyfall und Spectre nicht mehr machen. Selbst wenn Daniel Craig kräftig weiter als 007 dabei sei. In einem Interview sagte der 49-Jährige: Ich glaube nicht, dass ich das noch einmal durchstehen würde. Man muss wirklich alles andere zurückstellen. Es ist tatsächlich eher eine Lebenseinstellung als ein Job. Gerüchten zufolge hat der Filmemacher aktuell die Rekordsumme von rund 300 Millionen Dollar zur Hand, um aus Spectre den größten und fettesten Bond-Blockbuster aller Zeiten zu machen. Tausende Mitarbeiter, die unter seinem Kommando und seiner Verantwortung stehen. Dazu der Druck vom Verleih, einen Mega-Erfolg schaffen zu müssen. Ob es einer wird, sehen wir ab 5. November im Kino im offenbar letzten Bond-Film unter der Regie von Sam Mendes. Neuer Job, Minion-Frauenrechtlerin. Auf was Menschen alles kommen, wenn sie zu viel Tagesfreizeit haben. Erst kürzlich hatte Regisseur Pierre Coffin erklärt, warum es eigentlich keine weiblichen Minions in dem Animationsfilm Blockbuster gebe. Zitat des Franzosen: Die Minions sind einfach zu albern und zu dumm, um Mädchen zu sein. Was ganz offensichtlich als charmant französisches Kompliment gedacht war, ging voll nach hinten los. Anfangs erwähnte Minion-Frauenrechtlerinnen meinten nämlich, in dieser Aussage zu erkennen, dass Frauen im Allgemeinen laut Coffin nicht albern und dumm sein dürfen. Ja, richtig, es ist das perfekte Beispiel für jemanden, das Wort im Mund umzudrehen. Da die Minions aber auf jeden Fall auch weitere Abenteuer im Kino erleben sollen, dürfen wir jetzt alle gespannt sein, ob im nächsten Film wenigstens ein weiblicher Minion dabei ist. Und ob es möglicherweise der albernste und dümmste von allen wird. Kurzer Rausschmeißer? Okay, es geht wieder los. Wir wissen, dass viele von euch noch in tiefer Trauer sind, seit die 5. Staffel von Game of Thrones vorbei ist. Und so dramatisch endete. Nein, das ist kein Spoiler. Daher jetzt zum Trost. Noch diese Woche starten bereits die Dreharbeiten zu Staffel 6. Und Drachenmutti-Darstellerin Emilia Clarke hat jetzt verraten, diese Staffel werde schlicht episch, schockierend und verrückt. Da habt das. Auf das Ergebnis müssen wir aber trotzdem warten. Game of Thrones Staffel 6 kommt vermutlich im April 2016 raus.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich habe gerade nochmal versucht zusammenzuzählen. Also es ging ja los mit den Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire. Dann kam Iron Man dazu, dann kam Thor dazu und Captain America. Dann die Avengers mit dem Hulk drin und mit Scarlett Johansson als schwarze Witwe, als Black Widow. Und dann insgesamt tatsächlich waren es 11 Kinofilme aus dem Marvel Cinematic Universe und jetzt am Donnerstag kommt ein 12. dazu, der Ameisenmann Ant-Man. In der Hauptrolle Paul Rudd, den kennen wir bisher eher aus so Filmen, aus Komödien wie Immer Ärger mit 40 oder Jungfrau 40 männlich sucht oder aus den beiden Anchorman-Filmen, die ich ja großartig fand. Jetzt also als neuer Marvel-Superheld, ganz interessant, Paul Rudd hat auch am Drehbuch mitschreiben können. Ich glaube, dass das der Grund dafür ist, warum es wirklich einige richtig gute Gags im neuen Marvel-Superhelden gibt. Aber kurz zur
Story. Ursprünglich war es der Biomechaniker Dr. Hank Pym, den spielt der große Michael Douglas, dem es durch ein eigentlich sogar missglücktes Experiment möglich geworden war, mit Insekten zu kommunizieren und diese auch kontrollieren zu können. Und nicht nur das, er hat sogar eine Möglichkeit entwickelt, einen Menschen auf Ameisengröße zu schrumpfen und auch wieder auf Normalgröße anwachsen zu lassen. Also ein Superheld, der seine Körpergröße um ein Hundertfaches verkleinern kann, dabei aber seine menschlichen Kräfte voll behält. Also das ist quasi so ein Mensch so groß wie eine Ameise, die einem aber irgendwie einen Kinnhaken hauen kann wie ein Boxer. So, weil nun dieser Dr. Hank Pym mittlerweile selbst ein bisschen in die Jahre gekommen ist, braucht er einen geeigneten Nachfolger und den findet er in dem Meisterdieb Scott Lang, gespielt von Paul Rudd. Er trickst den so ein bisschen aus, bringt den dazu, quasi bei sich zu Hause einzubrechen, überwältigt ihn zeigt ihm sozusagen, ob der das nun will oder nicht, was dieses Groß- und Kleinschrumpfen für Möglichkeiten birgt.
Die Welt scheint von dort unten wahrlich anders, oder Scott?
Was? Wer hat das gesagt?
Das ist eine Feuerprobe, Scott. Oder in diesem Fall Wasserprobe.
Ja, ganz normale Haushaltsgeräte können eine beeindruckende und angsteinflößende Größe bekommen, wenn man nur selber klein genug ist. Scott Lang hat natürlich erst überhaupt keinen Bock auf das, was mit ihm da passiert, aber so nach und nach, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, freunden sich die beiden an und Dr. Hank Pym erklärt Scott natürlich, warum er das Ganze mit ihm vorhat. Er braucht ihn quasi, weil zu jedem Superhelden natürlich auch ein Superheldenanzug bekommt. Einen davon kriegt Scott, der diese Superkräfte mit dem Schrumpfen kleiner größer werden und dieser Verstärkung dieser wahnsinnigen Kraft, die er dann hat, die das noch unterstützt. Es gibt aber auch noch einen zweiten Anzug und der ist natürlich, wie sich das für einen anständigen Superheldenfilm gehört, in der Hand der Bösewichte des Films. Und da Scott, wie wir nun wissen, ein Meisterdieb ist, ist er nicht zufällig ausgewählt worden, sondern genau deshalb. Er soll nämlich in Form des Ant-Man diesen anderen Anzug klauen und in Sicherheit bringen, bevor der große Bösewicht des Films in diesem Anzug quasi die Weltherrschaft an sich reißt. Das ist grob umrissen die Geschichte. Und ich hatte eben erwähnt, dass Paul Rudd nicht nur die Hauptrolle spielt, nämlich eben jenen Ant-Man, sondern dass er auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Und da gibt es wirklich einige sehr, sehr lustige Situationen. Vielleicht mal stellvertretend diese hier, wo dann also Dr. Hank Pym und Scott angefangen haben zu trainieren, speziell was so dieses Groß- und Wieder-Kleinwerden angeht. Und da gibt es dann zum Beispiel Szenen wie diese hier.
In den richtigen Händen ist das Verhältnis zwischen Mensch und Anzug symbiotisch. Der Anzug hat Macht und der Mensch kann diese Macht nutzen. Jetzt spring durch das Schlüsselloch, Scott. Du läufst groß an, springst klein durch und kommst groß wieder raus.
Au!
War irgendwie auch ein bisschen logisch, dass das passiert. Ist nicht mal ein Spoiler gewesen, weil es ziemlich viel Slapstick und ziemlich viel gute Situationskomik im Film gibt. Nicht nur wie in dieser Szene, wo natürlich das mit dem groß anlaufen, dann klein werden und durch Schlüsselloch springen und hinterher wieder groß werden nicht wirklich geklappt hat. So, dieser Trainingsphase, die wir auch aus Superheldenfilmen kennen, also diese Phase, in der der Superheld erstmal lernen muss, mit seinen neuen Superkräften zurückzukommen, dieser Superhelden-Lernphase schließt sich dann quasi das an, was eigentlich den größten Reiz des Films ausmacht, nämlich wenn Ant-Man soweit ist, seine Kräfte kontrollieren kann und sich dann in den Fight begibt mit dem Bösewicht, der diesen anderen Anzug versucht zu kontrollieren. Und da muss ich ernsthaft sagen, lohnt sich 3D wirklich mal total. Denn oftmals haben wir ja 3D nur als so ein tiefen 3D, was einfach nur so ab der Leinwand nach hinten geht und solange sich perspektivisch nicht sonst was tut, ist das eher bedeutungslos. Aber hier, in diesen Makroszenen, also immer dann, wenn Ant-Man so klitzeklein wird und alles andere, dadurch natürlich gigantisch groß wird um ihn herum oder auch wenn er diese Tausenden von Ameisen kommandiert. Dazu ist er als Ant-Man in der Lage und ihr wundert euch, wozu kommandierte Ameisen in der Lage sind, also wozu die fähig sind. Das ist schon sehr abgefahren. Immer dann in diesen Makroszenen, also wo er ganz klein und alles andere riesengroß ist, da ist natürlich 3D ein wahnsinniger Gewinn. Also wir können festhalten, neuer Marvel-Superheld Ant-Man, optisch ein wirklicher Genuss im Kino durch diese vielen Makroaufnahmen in 3D, sehr geil. Dazu viel wirklich gute Gags, die ich bei Superheldenfilmen immer immens wichtig finde. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn so ein Superheld, der ja nun mal von sich aus schon total surreal ist, sich irgendwie auf dieser Leinwand auch noch total ernst nimmt. Geht überhaupt nicht. Haben sie hier schön gelöst mit ganz viel Selbstironie und einer Menge guter Gags. Ich kann mir vorstellen, dass Ant-Man richtig zünden wird ab übermorgen in den Kinos. Wer Superheldenfilme mag, sollte da absolut bedenkenlos reingehen.
Guten Morgen, Frau Schulz. Ich wollte Sie auch gerade anrufen. Ich komme erst zur dritten. Keine Ahnung, ich habe irgendwas Schlechtes gegessen. Ja, dann war das in der vorletzten Woche eben auch schon so, aber ich kann ja nichts dafür.
Der ist immer an der Stimme ganz schnell zu erkennen, finde ich. Christian Ulmen im neuen Kinofilm, der auch am Donnerstag anläuft. Becks letzter Sommer heißt der. Das ist mein Rausschmeißer für heute. Mit dem Film möchte ich euch entlassen aus der Sendung. Christian Ulmen als Lehrer, als maximal gelangweilter, frustrierter Musiklehrer Robert Beck, der in seiner Schule ein ziemlich lustloses Dasein fristet, der Schüler hat, die überhaupt keinen Bock auf Musik haben, bis er eines Tages zufällig einen, man muss schon fast sagen, einen Schüler erwischt, und zwar beim Singen und beim Gitarrespielen. Es ist ausgerechnet Rauli, ein Schüler seiner Klasse, den man sonst überhaupt nicht wahrnimmt, der völlig still ist, sehr schüchtern, nie redet, und den erwischt er dabei, wie er das hier macht. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Rauli spielt eine total abgefahrene Version von Seven Nation Army von den White Stripes, und da ist Robert Beck komplett auf dem Plan. Er selbst war nämlich früher mal Musiker, leidenschaftlicher, ist aber nie was Großes geworden, ist jetzt ja nun mal frustrierter Musiklehrer an dieser fürchterlichen Schule und fasst den Plan, aus Rauli einen großen Mega-Rockstar zu machen. Fängt also an, für ihn Songs zu schreiben, freundet sich mit dem Schüler an, versucht dann auch ein Plattenlabel klarzumachen, muss dann aber nach und nach feststellen, dass das mit der Musikerkarriere nicht nur als Musiker nicht so einfach ist, sondern dass es auch als Manager und Songschreiber und Komponist nicht so ganz besonders einfach ist. Es ist in erster Linie, würde ich sagen, mehr Drama als Komödie. Trotzdem können wir uns gerne einigen auf Tragikomödie. Robert Beck stellt dann auch noch fest, dass er natürlich irgendwie noch andere Schatten seiner Vergangenheit hat, die ihn irgendwie nach und nach einholen. Ganz schön gemacht, zwischendurch ein paar Längen, aber nicht so übermäßig viele, dass es einen nerven würde. Ich fand ihn gut, könnt ihr euch überlegen, ab Donnerstag im Kino Becks letzter Sommer mit Christian Ulmen in der Hauptrolle. Damit sage ich Tschüss für heute, wünsche euch einen schönen Dienstagabend. Ich war gerne Tom Westerholt für euch, wenn ihr wollt. Nächsten Dienstagabend, 20 Uhr wieder, eine Stunde Film.
Die Radio Wissen, eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.